Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Insgesamt 6 Jahre hat die SWR-Kollegin Sabrina Fritz als Hörfunkkorrespondentin aus Washington und aus den USA berichtet. 6 Jahre, in denen viel passiert ist und ein Mann Präsident wurde, der ziemlich viel, ziemlich anders macht und der auch zu Frauen ein ganz besonderes Verhältnis pflegt.
Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, warum Trump so erfolgreich ist, weil mal ganz ehrlich, er hat das ausgesprochen, was doch viele denken. Also ich denke mal, wenn ich Frau Macron sehe, dann ist mein erster Gedanke, wow, für 64 sieht die Frau gut aus. Und er spricht es halt aus. Dann flippen alle aus und sagen, wie kann man sowas sagen? Aber das ist halt, er kennt dieses, das kann man nicht sagen, das kennt er nicht.
Was ist, wenn er, und das ist ja auch verbürgt, wenn er sagt, wenn du genug Kohle hast und mächtig genug bist, dann darfst du jeder Frau zwischen die Beine fassen?
Das ist halt etwas, was leider auch viele, vor allem reiche, konservative Amerikaner denken. Also wir hatten jetzt auch wirklich in den letzten Jahren viele Fälle, zum Beispiel beim konservativen Sender Fox News, wo Frauen die Chefs angeklagt haben wegen sexueller Belästigung, wo sie dann viel Geld kriegen. So regelt Amerika diese Fälle, 20 Millionen die eine Moderatorin und dann darüber schweigen. Aber das ist auch ein Alltag in Amerika, keine Frage.
Die Geschichte mit den Frauen ist möglicherweise noch Geschmackssache. Andere Sachen sind eigentlich nicht verhandelbar. Also wenn Trump sagt, es hat noch nie so viele Menschen bei einer Einführungsveranstaltung gegeben wie bei ihm, wenn er diesen armen Pfadfinderpräsidenten an die Wand nagelt, indem er einfach offensichtlich für alle lügt.
Es ist eine Mischung aus Übertreibung und Lüge, muss man schon sagen. Aber im Wahlkampf war es natürlich schon so, dass er Dinge eben in klaren Sätzen ausgesprochen hat, die eben auch viele Amerikaner denken. Angst vor Muslimen gibt es natürlich auch in Amerika. Angst, seinen Job zu verlieren. Angst, abgehängt zu werden. Seine Stärke, und die muss er ja haben, sonst hätten ihn nicht 60 Millionen gewählt, ist, dass er einfach sagt, was er denkt.
Aber Sabrina, irgendwann wird ein Mensch doch an dem gemessen, was er lauthals verkündet hat. Also wenn jemand wie Trump im Wahlkampf jeden Tag bei jeder Veranstaltung sagt, erstens, wir bauen eine riesengroße Mauer zu Mexiko und zweitens, die Mexikaner werden das Ding bezahlen.
Und das entzaubert ihn ja jetzt auch. Viele haben, jetzt liefert er eben nicht. Es ist eben nicht so einfach, mit dieser Mauer sie zu bauen und Mexiko zahlt eben nicht dafür. Ja. Und die Gesundheitsreform, die so einfach ist zu reformieren, die reformiert er eben auch nicht. Und jetzt, glaube ich, beginnt wirklich seine Entzauberung. Jetzt beginnt auch die Enttäuschung bei vielen Amerikanern, die sagen, wir wollten mal, dass jemand Neues nach Washington kommt, vielleicht auch eine neue Politik macht und jetzt liefert er nicht. Und wir sehen ja, die Umfragewerte gehen auch schon in den Keller.
War das bislang der größte Fehler von Trump, sich auf so eine eindeutige Art mit den eigenen Geheimdiensten anzulegen?
Das ist sicher ein großer Fehler, sich mit den Geheimdiensten anzulegen. Also wenn man sich mit jemandem nicht anlegen sollte, dann mit den Geheimdiensten. Ja, das hat er ganz bestimmt unterschätzt.
Das heißt, man kann davon ausgehen, dass in der ein oder anderen Schublade noch das ein oder andere Dossier liegt.
Ganz bestimmt. Oder Video.
Amerika war in der Vergangenheit das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und das Paradies der Selbstverwirklichung. Amerika ist heute ein zutiefst zerrissenes und gespaltenes Land, liberal und weltoffen auf der einen Seite, national und ängstlich auf der anderen. Auch darüber haben wir mit der SWR-Journalistin Sabrina Fritz gesprochen, die nach 6 Jahren Washington vor kurzem nach Stuttgart zurückgekehrt ist.
Also diese Wahl hat der amerikanische Familie zerrissen. Ich kenne einen Fall, da wurde das Mädchen nicht zu Thanksgiving, das ist ja das große Familienfest, eingeladen, weil sie eben für Clinton gestimmt hat und alle anderen für Trump. Also das war, eigentlich ist Amerika ja unpolitisch. Es heißt immer, über Krankheiten, Politik und Geld spricht man erst beim Nachtisch. Und das hat sich mit Trump auch geändert. Amerika ist politisch geworden. Jeder spricht schnell über Politik jetzt.
Was unsere, also sprich europäische, deutsche Sicht auf die USA angeht, sind wir da nicht auch viele Jahre einem großen Irrtum unterlegen, als wir gedacht haben, was an der Westküste, an der Ostküste passiert, das ist Amerika. Ja. Und da gibt's noch einen mittleren Westen, da gibt's Texas und Arizona und das haben wir alles ausgeblendet.
Ja, ganz bestimmt. Das hat man ausgeblendet. Auch wir natürlich, die Journalisten sitzen eben auch an diesen Küsten. Wir sind natürlich gereist. Ich war in Montana, ich war wirklich in kleinsten Orten in Nebraska und dann redet man schon mit den Menschen, aber auch nicht jeder erzählt einem dann wirklich gleich seine politische Einstellung. Auch da ist natürlich auch viel, die Menschen sind freundlich und hilfsbereit und ihre Sorgen, die hat man einfach wirklich unterschätzt oder nicht ernst genommen. Und es ist ganz sicher eine große Kluft. Ich meine, es ist ein riesiges Land zwischen den Küsten und dem Inneren des Landes, da fehlt bestimmt die Brücke. Ja.
Aber jetzt abgesehen davon, dass Sie Angst um Ihren Job haben oder den Job schon verloren haben, was macht diese Weltsicht dieser Menschen so anders?
Sie verstehen vieles nicht. Nehmen wir mal zum Beispiel, es gab ja eine große Debatte über diese Transgender-Toiletten, ja, also dass praktisch wer sich als Mann oder Frau fühlt, welche Toilette benutzen. Und da haben viele Amerikaner in der Mitte des Landes gesagt, ey, ist das echt jetzt euer Problem, ja? Da wurden die abgehängt. Selbst Obama, muss man sagen, wenn man dem zuhört, das waren oft Vorträge, philosophische Abhandlungen. Also da habe ich schon manchmal gesagt, so Junge, jetzt komm mal zum Punkt, was willst du mir eigentlich sagen? Ja, dass Michelle Obama einen Gemüsegarten im Weißen Haus angelegt hat, haben auch viele nicht verstanden. Ja, oder das sind so Sachen, oder dass man ihnen vorschreibt, dass sie mehr Gemüse essen sollen. Ja, das ist so, wo die sagen, ey, das ist nicht euer Business. Ja, was ich esse, das entscheide ich immer noch selbst. Also ein großer Wunsch nach Unabhängigkeit, den diese Menschen umtreibt. Was man auch verstehen kann, die nächste Polizeistation ist 3 Stunden entfernt. Ja, der Grizzly ist näher. Das ist dann einfach auch ein anderes Leben.
Heute jährt sich zum 56. Mal der Bau der Berliner Mauer und deshalb war in dieser Woche eine Frau zu Gast in SWR1. Leute, die erste Hälfte ihres Lebens in Deutschland Ost und die zweite in Deutschland West verbracht hat. Die Ärztin Karin Sorger hielt irgendwann die Enge nicht mehr aus, versuchte aus der DDR zu fliehen, wurde verhaftet und später von der Bundesregierung freigekauft. Genau 12 Jahre bevor die Mauer fiel.
Ich saß heulend vom Fernseher, als ich das sah, wie die Ostdeutschen also auf der Mauer tanzten. Und ich war so dankbar. Ich hätte eigentlich nicht erwartet, dass ich in meinem Leben das noch erlebe.
Wem waren Sie besonders dankbar?
Gorbatschow und dann dem Altbundeskanzler Kohl, weil er begriffen hat, dass diese Sache schnell gehen musste. Dass man also da nicht lange überlegen musste und ausrechnen musste, wie viel das kostet, sondern es war ein kleines Zeitfenster und dieses musste genutzt werden.
Hat Ihnen der alte, starrsinnige Honecker leid getan?
Nee, nicht? Überhaupt nicht, nein.
Auch nein. Die anderen dieser Führungsriege, die doch irgendwie erstarrt das alles über sich haben ergehen lassen, auch nicht?
Nein, die haben mir nicht leid getan, weil wir haben denen vorher auch nicht leid getan.
Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Besuch dann wieder in der alten Heimat, entweder in Magdeburg, wo Sie geboren wurden, oder in Leipzig, wo Sie gearbeitet haben?
Ja, und zwar in Leipzig, mein erster Besuch. Der war zur Einsicht meiner Stasi-Akten. Und der war insofern etwas dramatisch, dieser Besuch. Obwohl ich mich ja gefreut hatte, nun wieder so fahren zu können nach Leipzig. Da standen plötzlich Polizisten auf dem Bahnhof, auf dem ich mal mit Handschellen gestanden hatte, um nach Hohenegg überführt zu werden, und hatten Schilde vor sich. Und ich wusste überhaupt nicht, was los war. Aber da war ein Spiel, ein Fußballspiel. Und deshalb standen die da alle auf dem Bahnhof. Und das hat mich natürlich etwas alteriert.
Ansonsten, wie waren die Begegnungen dann mit den Menschen, die Sie viele, viele Jahre nicht gesehen haben?
Sehr nett, sehr nett. Ich bin auch schon vor dem Fall der Mauer im Osten gewesen. Und zwar, ich hatte 10 Jahre Einreiseverbot. Und das war dann von 77 bis 87. Und dann hatten Freunde von mir aus Freital bei Dresden, die hatten dann um eine Einreisegenehmigung ersucht, der auch stattgegeben wurde, sodass ich also Ende der 80er Jahre schon im Osten war.
Wann war Ihnen klar, dass dieses System kaputt gehen wird?
Zu der Zeit noch nicht, also auch 87 noch nicht. Ich war immer überzeugt, dass es nicht geht, dass man ein Land auf ewig teilen kann. komischerweise, ich gehörte wirklich zu denen, die gesagt haben, eines Tages wird Deutschland wieder einig sein. Bloß ich habe gedacht, ich erlebe es nicht. Und dass ich das erleben durfte, das macht mich sehr, sehr glücklich.
Leute der Woche jetzt mit Michel Ries und mit Leontine Gräfin von Schmettow. Gräfin von Schmettow kommt aus einer alten schlesischen Adelsfamilie. Sie ist Journalistin und sie ist Adelsexpertin und sie hat gerade einen Film über Prinzessin Diana fertiggestellt, der am 31. August im NDR-Fernsehen gezeigt werden wird.
Diana hat eigentlich der königlichen Familie aufgezeigt, dass man Dinge auch anders machen kann, dass man sich nicht so steif an dem Protokoll festhalten muss. Man kann auch mal Hut und Handschuhe weglassen, auf die Menschen zugehen, Menschen mit Augen, mit Händen berühren. Man kann dorthin gehen, wo es wirklich, wirklich auch wehtut. Sie ist ja zu den AIDS-Kranken, zu den Leprakranken gegangen und hat sie berührt. Das war etwas Undenkbares damals im Königshaus. Und die Königin soll gesagt haben, das hat mir zumindest der Butler erzählt, kannst du nicht irgendwas Nettes machen, irgendwas Netteres, als zu diesen schwerkranken Menschen zu gehen. Man dachte ja auch, man könnte sich anstecken. Und sie hat so viel für diese Menschen getan. Und das damals bedeutete, eine Prinzessin bei einem AIDS-Kranken kann man sich heute, 20 Jahre später, kaum mehr vorstellen.
Vergangene Woche gab es im britischen Fernsehen eine Dokumentation, eigentlich altes Material, aber eben nochmal mit den ganzen pikanten Details, unter anderem über die Beziehung zu Prinz Charles, das eher dürftige Sexualleben und so weiter. Kam da irgendwelche Reaktionen aus dem Hause Windsor?
Nicht, dass ich wüsste. Das ist aber auch nicht zu erwarten. Es ist ja auch, wenn man mal ehrlich ist, auch ein bisschen schmerzhaft, insbesondere jetzt für die beiden Jungen, die im Fernsehen erleben müssen, dass jeder sozusagen die Deutungshoheit über ihre Mutter beansprucht. Das ist, glaube ich, etwas, was schwierig ist und wo sich das Königshaus keinesfalls äußern wird.
Welches Ansehen genießt heute, viele Jahre danach, Prinz Charles?
Ja, wir wissen ja, dass das Ansehen von Prinz Charles nach dem Tod von Diana auf dem Tiefpunkt war. Man hat ihn verantwortlich gemacht im Grunde für die Bitterkeit, für die Enttäuschung und irgendwie auch mitverantwortlich gemacht für diesen Tod, weil man sagt, es wäre doch gar nicht so weit gekommen, hätte er sie nicht betrogen mit Camilla. Es hat lange gedauert, aber ich würde sagen, dass man inzwischen anders auf diese Jahre guckt, dass man auch sieht, wie schwierig die Situation von Charles damals gewesen ist, der ja in diese Ehe gedrängt worden ist, der gar keine Chance hatte, diese junge Frau kennenzulernen. Und ich denke mal, dass sein Ansehen sehr gestiegen ist seitdem und dass man jetzt ihm auch zutraut, dass er ein guter König sein könnte und sogar, dass die Frau an seiner Seite, Camilla, eine Königin von Großbritannien sein könnte.
Wird Charles irgendwann mal König von England oder folgt vielleicht doch direkt Prinz William der Queen, wenn sie denn irgendwann mal gehen sollte?
Was wir alle nicht hoffen.
Ja.
Nein, aber es liegt auf der Hand. Auch sie ist nicht unsterblich, aber ich bin überzeugt, solange Prinz Charles bei Kräften geistig und körperlich ist, wird er auch dieses Amt übernehmen. Er ist lange genug darauf vorbereitet. Er wartet so lange wie keiner bisher. Und es ist auch niemand, der das anders möchte. Nicht die Queen, nicht Prinz Charles und auch William freut sich natürlich, wenn er nicht gleich in die erste Reihe rutscht, sondern einfach Zeit für seine Familie hat und ein bisschen sich um seine Kinder und seine Frau kümmern kann. Das wird ja dann nicht mehr der Fall sein oder kaum mehr der Fall sein, wenn er wirklich eines Tages auf dem Thron sitzt.
Magnus Brechtgen ist NS-Historiker. Er ist der stellvertretende Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München und er hat eine vielbeachtete Speer-Biografie veröffentlicht, also den Mann porträtiert, der für Hitler gearbeitet hat, als Architekt und als Rüstungsminister und ein Mann im Übrigen, den man wahlweise den guten Nazi oder den Gentleman-Nazi genannt hat.
Einmal hat er gewinnende Züge und zum anderen gab es eine Gesellschaft, die genau diese Geschichten gerne hörte. Albert Speer war willkommen nach 1945 als jemand, der eine Geschichte erzählte, wie sie viele Deutsche, die vorher mitgemacht hatten, auch gerne erzählen wollten. Nämlich, sie waren dabei, sie haben einen super Job gemacht, aber mit den Verbrechen hatten sie eigentlich nichts zu tun.
Also es gab dann mit anderen Worten die bösen Obernazis wie Göring, fett und morphinsüchtig. Und es gab den guten Nazi wie Albert Speer.
Genau, es gab diejenigen, die wenigen Bösen, Hitler, Himmler, Heydrich, Goebbels und Co. Die waren zum Glück alle tot oder dann in Nürnberg verurteilt und zu Tode gekommen.
Denen man auch Monsterzüge angedichtet hat.
Genau, auf die konnte man dann vieles, das Böse projizieren. Und da gegenüber stand dann das verführte Volk, das unterdrückte Volk. Das war in den 50er Jahren sehr populär. Und als ein Repräsentant derjenigen, die intensiv bei den Funktionseliten mitgearbeitet haben, war Albert Speer jemand, der sagen konnte, ich habe große Erfolge während des Dritten Reiches erreicht, genauso wie viele andere als Juristen, als Mediziner, als Ingenieure, aber mit den Verbrechen hatte ich nichts zu tun.
Okay, dann suchen wir uns doch einen der Bösen mal. Heinrich Himmler, Chef der SS, das personifizierte Böse. Dieser Mann hat in welcher Form mit Albert Speer kooperiert?
Ja, Albert Speer war seit 1937 verantwortlich für viele, viele Bauten. Und wer bauen will, braucht Steine. Und wer Steine braucht, braucht entweder Steinbrüche oder Ziegelwerke. Und Heinrich Himmler hatte in seinen Konzentrationslagern viele Gefangene, für die er keine Verwendung hatte. Und dann haben die beiden sich zusammengeschlossen. Albert Speer hat das Geld geliefert und sozusagen die Abnahmegarantien. Und Heinrich Himmler hat dann zusammen mit Albert Speer Steinbrüche eingerichtet und Ziegeleien gebaut, um gemeinsam die NS-Projekte zu fördern.
Das war noch Ende der 30er Jahre.
38,
und das galt damals nicht für die Vernichtungslager, die erst später kamen.
Kommt später, aber das setzt sich sozusagen fort. Anfang des Krieges arbeitet Speer dann als jemand, der für die Luftrüstung große Fabriken baut. Und 1942 im September gibt es eine direkte Vereinbarung zwischen der SS und Albert Speer über die Erweiterung von Auschwitz. Albert Speer finanziert Auschwitz, er besorgt die notwendigen Rohstoffe, er lässt das von seinen Mitarbeitern kontrollieren, dass das auch alles so umgesetzt wird, wie er das möchte. Und das ist im Grunde eine klare Zusammenarbeit auch in der Vernichtungspraxis.
Das heißt, Speer wusste ganz genau, was in Auschwitz, was in Treblinka, was in anderen Vernichtungslagern passiert.
Albert Speer war einer der wichtigsten Mitorganisatoren der Erweiterung von Auschwitz seit Ende 1942. Er hat das finanziert, er hat die Rohstoffe zur Verfügung gestellt, er hat die Pläne gesehen, in denen dann die Kachelöfen für die Verbrennung der Leichen projiziert waren. Das ist alles über seinen Schreibtisch gelaufen, ja.
Der NS-Historiker und Speerbiograf Magnus Brechtgen war in dieser Woche zu Gast in SWR 1 Leute. Er hat sich intensiv mit Hitlers Rüstungsminister beschäftigt, ist in die Archive gegangen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Albert Speer ein subtiler und notorischer Lügner war, der nach den 20 Jahren in Spandau zum Medienstar wurde, unter anderem mit tatkräftiger Unterstützung des Journalisten Joachim Fest.
Joachim Fest war zunächst mal derjenige, der zusammen mit Wolf-Jupp Siedler, dem Verleger, die Speer-Memoiren konstruiert hat. Also sie haben seit Anfang 1967, hat Siedler zunächst an den Texten gearbeitet, dann seit Ende 1967, August, September 67, Joachim Fest. Sie haben, Siedler und Fest, diesem Text eigentlich den literarischen Glanz verliehen. Sie haben dafür gesorgt, dass die Struktur spannend wurde, dass der Text für die Leserschaft sehr attraktiv war. Und damit haben sie dazu beigetragen, dass ein literarisch sehr angenehmer Albert Speer in der deutschen Öffentlichkeit erschien. Sie haben das nochmal wiederholt, 1975 mit den Spandauer Tagebüchern. Das ist auch ein Gemeinschaftswerk dieser drei. Und damit haben sie im Grunde diese Figur Albert Speer als Geschichtenerzähler in der deutschen Öffentlichkeit platziert.
Das heißt, Fest hatte die eigentlich journalistisch notwendige Distanz zu Albert Speer längst nicht mehr, weil er möglicherweise auch finanziell von ihm profitiert hat?
Er wurde zunächst mal engagiert von Siedler, für die Summe von 25.000 Mark war das damals, diese Erinnerungen zu lektorieren, zu redigieren, vernehmender Lektor, Fragen zu stellen, umzuschreiben, Dinge umzustellen. Dann, als sie veröffentlicht worden, hat Albert Speer dafür gesorgt, dass Joachim Fest einen Teil der Tantiemen bekommt. Und das hat sich über die Jahre dann doch auf eine sechsstellige Summe summiert. Albert Speer hat das auch gegenüber seinem amerikanischen Verleger mal deutlich aufgestellt. Also das ist Beträge für jenseits von 100.000 D-Mark, die Joachim Fest dann bekommen hat. Ja.
Albert Speer starb, ich glaube, am 1. September des Jahres 1981. Mhm. Nicht zu Hause in Heidelberg, sondern in England, weil er zu Besuch war bei seiner Geliebten.
Ja, er hat ein Interview gegeben mit der BBC. Die BBC hat Albert Speer schon Mitte der 70er Jahre entdeckt als einen perfekten Zeitzeugen, den man dem englischen Publikum präsentieren kann, und hat ihn regelmäßig eingeladen, Radio und Fernsehen. Und er war eben Ende August 1981 wieder zu einem solchen Interview in London, hat ein Gespräch geführt am Dienstagmorgen mit Norman Stone für die BBC, hat sich dann mit seiner Geliebten im Hotel getroffen und dort einen Schlaganfall bekommen.
Und einen Tag später war er tot. Mhm. Es gibt einen Satz von ihm, den ich gerne ans Ende der Sendung stellen würde. Er hat mal gefragt, was er eigentlich anders machen würde in seinem Leben. Geantwortet, ich würde alles wieder so machen.
Ja, das war eine seinerzeit gar nicht so wahrgenommene Selbstenthüllung. Das hat ihn ein BBC-Journalist gefragt, als sie aufs Taxi warteten nach einem Interview. Da fragte der BBC-Journalist, sagt, ja, Herr Speer, wenn Sie Ihr Leben Revue passieren lassen, würden Sie alles nochmal machen oder würden Sie das heute anders machen? Und er hat eigentlich erwartet, dass er sagt, natürlich bin ich reuig und ich würde heute viele Dinge anders machen. Und dann sagt Speer, nee, ich würde das alles nochmal so machen.
Schreckliche Meldung in der letzten Woche. Ein Müllwagen begräbt bei Nagold ein Auto. Eine Familie mit Kindern stirbt. Etwas Ähnliches ist Konstanze Falkenberg vor 5 Jahren passiert. Bei einem Verkehrsunfall auf der A6 verliert sie ihre gesamte Familie, ihren Mann Jörg und ihre 3 Kinder. Dieses Schicksal hat Konstanze Falkenberg auf eine beeindruckende und berührende Art und Weise angenommen. Sie hat sich nicht zurückgezogen, sie spricht öffentlich darüber, was passiert ist.
Also für dieses Offensive, für die Entscheidung, ich glaube, die ist nicht bewusst gefallen, aber was bewusst gefallen ist, war diese Entscheidung, diese große Dokumentation zu drehen. Es saßen alle so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung, haben gewartet, ob nicht doch noch dieses große, tiefe, schwarze Loch kommt, wo ich dann reinfalle. Ich hatte dieses Angebot von den 2 Filmemacherinnen in Vorgesprächen, habe ich gespürt, dass mir die beiden unheimlich gut tun, auch in der Verarbeitung. Und
das hat sich auch so bewahrheitet während der Dreharbeiten.
Hat sich absolut bewahrheitet, ja. Also die Mädels haben so spannende Fragen mir gestellt und ich habe dann ganz oft gedacht, das tut mir jetzt echt gut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir drehen diesen großen Film. Und ich hatte mir dann erhofft, falls dieses schwarze Loch dann doch noch käme, dass ich dann vielleicht auch irgendwas habe, wo ich mich rausziehen kann, wo ich sagen kann, da ging es mir noch gut und da konnte ich sowas machen.
Sie hatten auch nie das Gefühl, dass Sie in so einem Hamsterrad drin sind und da jetzt irgend aktionistisch irgendwas machen und abends dann zu Hause wieder in eine leere Wohnung oder ein leeres Haus kommen und alles stürzt über Ihnen zusammen?
Überhaupt nicht, nie. Also ich bin auch nicht so ein Mensch, der sich dann auch so komplett zurückzieht, beziehungsweise wenn ich das tue, dann tue ich es ganz bewusst. Ich habe in der Zeit auch so ein bisschen angefangen zu meditieren und ein bisschen Yoga zu machen. Sowas mache ich dann schon und da verarbeite ich dann schon auch viel. Mhm. Dieses Himmelhoch hier nach draußen tragen und dann drin ganz verzweifelt sein, das hatte ich nie. Nee.
Man muss dazu sagen, Sie haben sich sehr bewusst dafür entschieden, in dem Haus zu bleiben, indem sie mit ihrer Familie, mit ihrem Mann, mit ihren 3 Kindern gelebt haben, wissend, dass da natürlich immer und permanent ganz viel an diese Menschen erinnert, die nicht mehr da sind.
Also diese erste Begegnung mit meinem Haus, das war so ein Heimkommen. Ich habe gesagt, hier ist mein Zuhause, hier möchte ich sein, hier sind alle. Und ich habe mich da immer ganz, ganz geborgen gefühlt. Da war wirklich zu Hause und da hatte ich meinen ruhigen Pol und da wusste ich, ja, ich habe mich da echt immer in die Arme genommen gefühlt. Auch wenn es nicht
Sie haben da auch
körperlich
nichts verändert?
Doch, ich habe natürlich was verändert, ja, klar. Ich habe ziemlich bald die Kinderzimmer ausgeräumt, weil man natürlich sehr ungern mich allein in das Haus hat ziehen lassen. Und dann hat ein guter Freund beschlossen, dass er nochmal eine Berufsausbildung macht und dann bei mir mit einzieht. Und dann habe ich dem die Kinderzimmer ausgeräumt, also relativ bald nach dem Unfall. Und das war für mich auch so eine Art, nochmal richtig Abschied zu nehmen von diesen Dingen, weil ich von den Kindern selber jetzt nicht mich wirklich habe verabschieden können.
Haben Sie sich bewusst einen Ort im Haus ausgesucht, an dem Sie trauern können?
Ich habe einen Raum, ja, wo auch alles aufbewahrt ist, was da bleiben darf von den Kindern von Jörg. Und da traue ich dann auch manchmal.
Constanze Falkenberg war in dieser Woche bei uns. Vor 5 Jahren hat sie bei einem Verkehrsunfall ihren Mann und ihre 3 Kinder verloren. Ein LKW hatte die Leitplanke durchbrochen. Constanze Falkenberg hat gelernt, mit diesem unfassbaren Verlust zu leben, auch wenn sie mit dem Begriff Normalität ihre Schwierigkeiten hat.
Also ich glaube, Normalität wäre ein bisschen weit gefasst. Ich glaube, Normalität kehrt keine ein. Da bleibt auch die Frage, was ist normal? Also ich meine, im Moment habe ich natürlich Alltag. Also ich habe jetzt auch im Juli angefangen, in der Praxis zu arbeiten, ja, bei einem Physiotherapeuten, und habe einen Hund seit März bei mir. Und
machen Sport?
Ja, ich mache Sport und mache auch manchmal ein bisschen Musik. Ich singe mal ein bisschen mit meiner Schwester ab und zu. Das ist so meine Normalität. Das ist keine, nichts, was mit der Normalität einer Familie zu vergleichen wäre. Und
aber dieser andere Teil spielt in Ihrem Leben schon auch noch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und es vergeht kein Tag, an dem die nicht mehr da sind, trotzdem bei Ihnen sind.
So sieht's aus, ja. Die sind wirklich immer da. Also es ist wirklich, ich habe meine Familie im Herzen, die sind immer bei mir. Und ja, da, das klingt so ein bisschen pathetisch ändern. Und das wird sich nie ändern. Und es wird auch immer mal wieder wehtun. Dieser Schmerz, dieser Verlust, den nicht mehr anfassen zu können, den werde ich immer, haben. Und aber
stellen Sie sich dann auch vor, wie die Kinder heute wären? Würden sie noch leben?
Tue ich oft, ja, werde ich auch viel konfrontiert. Ich suche schon auch Kontakt zu den Freundinnen und Freunden, zu den Klassenkameraden, die Nachbarskinder, mit denen meine Kinder aufgewachsen sind, die sind um mich rum und ich freue mich an denen. Und dann denke ich, naja, die würden jetzt auch hier, die Große hätte jetzt Abitur gemacht und ja, da denkt man dann schon mal, was hätte sie jetzt vielleicht studiert oder was hätte sie gemacht. Ja, das kommt immer, also hat man wirklich immer.
Wer hat Ihnen unterm Strich am meisten geholfen? Freunde, Familie?
Oh, da kann ich echt, also das wäre jetzt gemein, wenn ich da jetzt irgendjemanden nennen würde. Also was daraus hervorgegangen ist, ist dieses besondere Verhältnis zu meiner Schwester, die vorher zwar meine Schwester war, wir haben uns gesehen und hatten aber jetzt nicht so innigen Kontakt schon, aber seit dem Unfall haben wir jetzt ein ganz anderes Verhältnis. Und da, das freut mich, da bin ich ganz dankbar.
Wie lange haben Sie gebraucht, Einladungen annehmen zu können? Weil früher sind Sie ja immer zu zweit oder zu fünft gekommen und jetzt die Einladung und Sie kommen allein?
Ich bin immer hingegangen. Ich bin
von Anfang an
war es mir wichtig, das aufrechtzuhalten, und es natürlich ist mir oft schwer gefallen, bis ich dann über die Türschwelle gegangen bin, dass ich gedacht habe, oh, das fühlt sich irgendwie jetzt falsch an. Aber letzten Endes war es dann so, wenn man die Kraft aufgebracht hat, durch die Tür zu gehen, und wenn man dann empfangen wird und dann, ah, wie schön, dass du da bist, und dann, man hat immer irgendwas zu sprechen und es tut immer gut.
Eins gehört. SWR 1.